Hallo und herzlich willkommen zur Torfolge von Filmtieftauchen, der Filmpodcast mit historischem Faktencheck. Ich bin Susi und das wird heute eine Hammerfolge.
Oh Mann, dann lasse ich, ich muss den noch kurz bei mir ändern, weil ich bin Asfa und ich würde, wenn ich würdig wäre.
Du würdest, wenn du würdig wärst.
Wenn ich würdig wäre, auf jeden Fall würdig.
Du hast aber auf jeden Fall einen anderen Opener gehabt mit Stop, Hammer Time.
Ich habe genau den gehabt, aber ich dachte mir so, nee, kann ich jetzt nicht mehr reinhauen, den kann ich jetzt nicht mehr bringen.
Aber mach doch trotzdem, komm schon, wie wäre gewesen.
Nee, ich finde das gut so, ich finde unser leicht sloppiges eigentlich ganz gut.
Oh, okay. Aber egal, ich sag trotzdem, Stop, Hammer Time.
Das können wir irgendwann mal reinbringen.
Ja, genau. Okay, ja, also ihr habt es sicherlich schon gehört. Wir sprechen heute über den Film Thor aus dem Jahr 2011. Mhm. Die Comic-Verfilmung basiert auf der Superheldenfigur Thor aus dem Hause Marvel, die ihrerseits auf den Donnergott Thor aus der nordischen Mythologie zurückgeht. Und die Hauptrolle übernahm Chris Hemsworth.
Der Hemsworth.
Genau. Ja, ich bin schon sehr gespannt, lieber Asfaha. Was wirst du uns denn heute vorstellen oder was wirst du heute denn behandeln? Du hast letztes Mal schon den Frosch-Thor angeteasert.
Exakt. Also, ich werde jetzt nicht so viel über irgendwelche Hintergründe von dem Film reden, weil es ist ein, sagen wir mal ehrlich, es ist ein Marvel-Film, da geht alles wirklich Dienst nach Vorschrift. Aber das Coole daran ist, dass eben dieser Marvel-Thor sehr viele unterschiedliche Inkarnationen hat und die beiden, beziehungsweise ich werde euch mal ein bisschen was vom Original-Thor, also Thor Odinsson in der Marvel-Geschichte erzählen und ein bisschen was über den Frosch-Thor, also Throck und über Beta Ray Bill.
Okay, ich bin schon wirklich gespannt. Okay, sehr cool.
Ja, das ist sehr verrückt.
Ja, also, wir ergänzen uns heute sehr gut, denn ich behandle heute Thor in der nordischen Mythologie. Und anschließend können wir dann ja einen Vergleich ziehen. Ich bin schon gespannt, was dabei rauskommt.
Ich glaube, es kommt dabei raus, dass wir gar nicht so viele Ähnlichkeiten haben. Ich glaube, dass der eine Thor ein bisschen all over the place ist.
Ja, es kann sein. Aber auf jeden Fall sieht man da, finde ich, ganz gut immer die Unterschiede. Ne? Also wie sie es verfremdet haben, was sie letztendlich daraus gemacht haben. Und man sieht vor allen Dingen, dass die Figur Thor also eigentlich auch im popkulturellen Wandel steht. Ne? Also deswegen, wir dürfen gespannt sein und natürlich sage ich wieder, Spoilerwarnung, Achtung, wir spoilern.
Wir spoilern einen, wie alt? 15 Jahre alten Film. Gott,
ein 15 Jahre alten Film.
15 Jahre alt ist der schon.
Ja, das kann man nicht glauben,
nee, also,
oder?
Ich möchte das manchmal auch gar nicht wahrhaben. Dann guckt man so zurück und denkt sich, ach komm, der Film ist vor 5 Jahren rausgekommen und wenn man darüber redet, vor 20 Jahren, glaubt man, das war in den 90ern, aber das ist weit davon entfernt.
Es geht mir auch sehr oft so, dass ich Filme schaue oder an Filme denke, wo ich denke, dass die super modern sind oder wenigstens zeitgenössische Filme, sagen wir es mal so. Und dann denkt man sich, ach nee, warte mal, das ist doch schon ein bisschen her so. Man wird halt einfach alt, ne?
Wenn man sich überlegt, damals 2001 kam da noch Herr der Ringe raus, also es ist verrückt.
Ja, Herr der Ringe, wir schauen gerade Herr der Ringe Extended Cut, also beziehungsweise die Extended Versions. Und es macht so viel Spaß, die zu schauen einfach. Und also wie gut die Filme eigentlich auch gealtert sind, ne? Bis auf ein paar CGI-Effekte, die natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen sind.
Dann
aber
sieht der super aus.
Wie gut, der sieht immer noch super aus. Ich liebe so viele gut gemachte Effekte in dem Film. Das sieht einfach mal richtig gut aus.
Bin auch gespannt auf Hunt for Gollum, der jetzt bald rauskommt oder nächstes Jahr rauskommen sollte.
Ja, ich auch, auf jeden
mal
Fall.
Mal sehen, was
also ich freue mich da schon
Andy Serkis da zaubert. Apropos zaubern. Wir haben ja auch bei unserem Marvel-Thor oder auch bei einem anderen Thor mit viel Magie zu tun. Aber unter anderem, wer hat bei diesem Film eigentlich Magie geführt? Es ist nämlich ein Regisseur, den du auch kennst. Kennst du Kenneth Branagh? Sagt dir der was?
Der sagt mir auf jeden Fall was. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so ganz doll im Marvel-Universum drin bin.
Nee, aber Kenneth Branagh, der Regisseur, den kennst du unter anderem als Gilderoy Lockhart aus Harry Potter.
Das stimmt.
Und als Frankenstein in Mary Shelleys Frankenstein, den er auch gemacht hat. Und dazu kann man gleich noch was sagen, weil der hat eine gewisse Art und Weise, Filme zu drehen.
Okay, ich bin schon sehr gespannt. Also, aber bevor wir quasi in den Film reinschlittern oder mit einem Donnergrollen in den Film reinsteigen, haben wir noch etwas, was wir gerne loswerden möchten, und zwar etwas in eigener Sache. Liebe Community, jede Folge von Filmtieftauchen entsteht, wie ihr wisst, mit sehr viel Herzblut. Ganz besonders bei den Episoden mit historischem Faktencheck steckt sehr viel Leidenschaft drin und viel Recherchearbeit auch. Und natürlich möchten wir diesen Anspruch halten und unseren Podcast damit auch langfristig weiterführen. Und daher sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das über unsere Steady-Seite tun. Dort haben wir unsere Pakete jetzt überarbeitet. Und zwar machen wir im Premium-Paket aus euren eingereichten Fragen ganze Folgen und ihr erhaltet unter anderem ein handgezeichnetes Originalbild von mir, denn ich bin auch Grafikdesignerin. Und ihr erhaltet außerdem sehr viele weitere Extras, die natürlich alle eine schöne persönliche Note haben. Und wir haben jetzt auch das Gold-Paket hinzugefügt. Damit könnt ihr bestimmen, welche Filme wir in unseren Faktencheck-Folgen besprechen. Und natürlich enthält das Paket alle Extras, die es auch im Premium-Paket gibt. Die Anmeldung ist kostenlos und die Mitgliedschaften sind monatlich kündbar. Und bei Fragen könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Den Link zu unserer Steady-Seite findet ihr in der Folgenbeschreibung sowie auf unserer Homepage filmtieftauchen.de unter dem Punkt Unterstütze uns. In der Smartphone-Ansicht müsst ihr dazu einfach nur auf das Herzchen tippen. Und natürlich blenden wir den Link regelmäßig bei Instagram ein. Genau. Und natürlich möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Supportern und Supporterinnen Dominik Reiter und Ivo Scherer bedanken. Vielen Dank für die Unterstützung.
Vielen Dank. Und ja, wie gesagt, es wäre wahnsinnig toll, wenn ihr uns unterstützen könntet, weil es ist tatsächlich wirklich mehr Arbeit, als man glaubt. Weil von außen klingt das immer so, da machen zwei Leute Podcasts und reden über Filme, aber man muss sich den Film ja erstmal angucken, vielleicht sogar zweimal, sich währenddessen Notizen machen. Dann, wenn wir so eine Folge wie Jurassic Park haben, musste ich dann zum Beispiel mal ein ganzes Buch lesen oder man muss sich um bestimmte Themen ein. Also das kann schon mal eine ganze Weile dauern. Und dann hat man noch den Schnitt dazu. Mhm. Also es ist wirklich viel, viel Arbeit. Und wenn man das versucht, mit seinem Alltag noch zu wuppen, kommt man da schon an seine Grenzen. Und deswegen wäre es tatsächlich super, ein bisschen Unterstützung zu bekommen, um eben auch diese Qualität, die wir haben, entweder weiter zu entwickeln und auch bestehen zu behalten.
Genau, auf jeden Fall. Hast du das ja schön gesagt. Und natürlich muss man ja auch noch die ganzen Recherchearbeiten mit einbeziehen, die man jetzt zum Beispiel im Internet, verbringt man ja auch sehr viel Zeit zum Recherchieren. Oder wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man liest Bücher. Also, dass man in der Summe halt auf eine ordentliche Vorbereitungszeit kommt. Gerade auch für diese Episode, die wir heute jetzt gerade aufnehmen. Und das Thema, was wir heute noch besprechen, ist auch sehr rechercheintensiv einfach. Und da läppert sich das schon mal, wenn man halt die ganze Recherchearbeit mit einberechnet, ne? Also wie gesagt, wir freuen uns sehr über die Unterstützung und vielen lieben Dank und wir versuchen euch das alles bestmöglichst zurückzugeben mit Episoden, mit kleinen Extras und genau.
Exakt. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit einem Blitzschlag. Oh Gott, der war...
It's Hammer Time!
Also der Film beginnt irgendwo in Texas in der Wüste, während Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, mit... Oh, wie heißt denn er nochmal? Eric Slavy.
Ich glaube schon,
Slavy,
ja.
Eric, genau.
Oh.
Und okay. Darcy, gespielt von Kat Dennings, die man eventuell auch aus Two Broke Girls kennt. Und sie sind eben nachts unterwegs mit ihrem Auto und man merkt schon, sie haben irgendwie wissenschaftliche Gerätschaften auf ihren Rückbänken und da vorne ist ein sehr, sehr merkwürdiger und imposanter Twister. Also es sieht aus wie so ein Wirbelsturm und sie möchten dem natürlich hinterherfahren, auch aus was für einem Grund auch immer. Wenn ich so ein Ding sehen würde, wäre mein erster Impuls Flucht. Das sieht gefährlich aus.
Ja, meine auch, ne? Aber natürlich sind Wissenschaftler immer so. Auch egal, wie viel teures Equipment sie dabei haben. Exakt. Ne? Also.
Und dann passiert, was passieren musste. Sie fahren irgendjemand mitten in der Wüste an, nämlich den guten Thor. Ja. Und das ist sozusagen das Intro dieses Films.
Ja.
Was ich eigentlich schon mal ganz witzig fand, aber irgendwie auch ein bisschen schräg gefilmt. Das war alles sehr, sehr chaotisch. Und auf einmal war der Sturm dann wieder weg, was natürlich diese... Ich spoilere mal kurz. Albert Rosenstein oder Einstein-Rosenstein-Brücke sein sollte?
Ja, also kann ich dir zustimmen. Also, ne, man sieht der Thor nur als Schattenfigur quasi eingeblendet und man sieht halt, dass sie irgendwas weg, also jemanden wegbumpen
mit dem Fahrzeug. Und sie hofft, dass sie ihn noch nicht getötet hat.
Richtig, auf jeden Fall. Ich habe den Film tatsächlich, es ist Ewigkeiten, dass ich den gesehen habe. Mhm. Aber für mich war es trotzdem so, als hätte ich ihn das erste Mal wieder gesehen. Und mich würde mal interessieren, wie oft hast du den Film denn gesehen?
Einmal im Kino und jetzt.
Okay, dann ist es bei dir auch so eine lange Zeitspanne.
Es ist übertrieben lange her und ich weiß genau, dass ich den damals gar nicht gut fand, aber mich mittlerweile sozusagen durch diese Marvel-Filme, die ich jetzt sehr viel gesehen habe, eigentlich mit diesem ganzen Stil besser klarkomme und jetzt auch Thor besser kenne. Aber wir kommen später ja zu dem Fazit.
Ja, ja.
Okay. Aber ja, gesagt, für mich war das tatsächlich auch ganz neu. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie die ganzen Storybeats waren. Ich wusste nur so die grobe Rahmenhandlung, weil jetzt kommen wir eigentlich zu der richtigen Handlung, weil die erste Szene ist, die hättest du auch rauslassen können, ne? Weil im Endeffekt passiert das nachher nochmal.
Ja, das stimmt. Okay, aber gut, man muss ja wissen, wie er quasi auf die Erde gekommen ist, oder?
Ja, aber das kriegt man doch jetzt gleich raus, weil jetzt kommen wir sozusagen nach Asgard. Dort spricht Odin so ein bisschen im Voice-Over darüber, wie halt eben die Frostriesen aus Jotunheim gegen sie gekämpft haben und Asgard sie dann besiegt hat und sie dann eigentlich ist es ja der Tesseract, was man später mal rauskriegt bei den Avengers. Also dieses leuchtende blaue Ding.
Ja, genau, das
ist das mächtigste Artefakt und es wird dann eben in Asgard verwahrt. Und Odin möchte eigentlich Thor seinem Sohn den Thron überlassen. Aber während der Krönung, kurz bevor er ihm sozusagen die letzten Worte dieser Krönungszeremonie aussprechen konnte, kommen eben die Eisriesen rein und versuchen einen Anschlag eben auf den Thronsaal zu vollführen. Und das macht Thor ganz schön sauer. Und obwohl Odin sagt, nein, Thor, mach das nicht, wir wollen keinen Krieg mit den Leuten aus Jotunheim provozieren, geht er trotzdem mit seiner Power Rangers-Gruppe.
Die sehen
so ein bisschen aus wie so Power Rangers, mit denen geht er dann nach Jotunheim und macht halt was ganz Dummes. Er legt sich mit denen an und prügelt dort rum und fängt da eine Schlacht an.
Wer sind denn eigentlich seine Freunde? Ne? Also die haben so unterschiedliche Charaktere wie möglich genommen. Wiefern basieren die denn überhaupt auf den Comics, weißt du
also
das?
Die sind, glaube ich, schon ziemlich comic-nah. Also ich habe mich jetzt eigentlich mehr am Schluss mit den Thor-Varianten, aber die sind trotzdem recht comic-nah. Auch von den ganzen Kostümen her. Also ja, auch generell, Thor ist auch sehr, sehr nah an dem Kostüm dran. Das ist ja mit diesem sehr auffällig roten, langen, mit dem Mantel. Und ich muss auch sagen, es sieht in dem ersten Teil noch ein bisschen cheesy aus, weil das Erste, was mir in die Augen gesprungen ist, sind die blonden Augenbrauen und der blonde Bart, der so extrem hell gefärbt wurde.
Ja, nicht nur das, sondern er hat ja auch so eine tolle hier, das haben sie ja schön gegelt. So. Das ist mir
das
auch
ist mal eine Perücke, ne?
So krass.
Weil ich weiß aus dem, so als Background, dass irgendwann Chris Hemsworth gesagt hat, nee, es sah total bescheiden in Thor 1 aus. Er muss sich jetzt lange Haare wachsen lassen für die nachfolgenden Thor-Teile, weil, ja, wenn man genau hinguckt, er hat schon einen sehr künstlichen Look und der erste Thor war noch nicht so on point, wie es danach war.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man sieht irgendwie, dass es so ein bisschen künstlich ausschaut, ne? Also ich habe gedacht, wir haben enorm viel Haarspray genommen, dass es eben so hält. Aber ich wollte dich fragen, wie du den Look von Asgard eigentlich fandest.
Den fand ich eigentlich ganz cool. Der ist halt sehr, sehr aufpoliert. Aber ich meine, es ist Asgard, das ist so der Planet der Götter. Weil genau, da kann ich jetzt nämlich schon zum einen der ersten Fakten reinbringen, weil in der Marvel-Welt ist Asgard ja so ein anderer Planet. Und es ist jetzt nicht irgendwie diese ätherische Götterwelt, wie du nachher vielleicht mal erklären wirst. Und es ist sozusagen, ja, eigentlich ist Thor ja ein Alien mit extrem krassen, heftigen Kräften, wo ich auch noch nicht ganz raus habe, warum das so ist, aber ja.
Also wie habe ich das denn empfunden, als ich Asgard gesehen habe? Also für mich ist natürlich ein einziges CGI-Gewitter, muss man natürlich dazu sagen, ne? Es ist alles komplett CGI gemacht und so und also es war ja für mich so, als würde ich den Film das erste Mal schauen, weil so viel Zeit dazwischen lag. Also schön finde ich diese Brücke, wie diese Brücke gemacht ist mit diesen Regenbogentönen,
die ist cool.
Auch hinterher, wenn er sie einschlägt. Die sieht echt cool aus. Aber so zwischendurch habe ich mir gedacht, oh nee, es ist alles so viel CGI. Aber wie will man es sonst anders darstellen und so? Wie will man das sonst anders darstellen? Wie würde man sich Asgard so vorstellen?
Aber das ist genau das, was mich damals gestört hat, als ich es im Kino gesehen habe. Es sah so plastikmäßig aus.
Ja, siehst du, dann ist meine Kritik ja gar nicht unberechtigt. Nee. So habe ich es auch empfunden, ne? Und das ist halt sehr plastisch, wirkt einfach, beziehungsweise, also nicht plastisch im Sinne von plastisch, sondern wie Plastik.
Ja, genau. Und die Kostüme wirken halt wie so ganz, ganz hoch produziertes Cosplay, also gutes Cosplay, aber es wirkt trotzdem noch ein bisschen wie Cosplay. Ich finde, der Einzige, der damals schon irgendwie seinen ganzen Look gerockt hat, war Tom Hiddleston als Loki. Das muss man nicht sagen.
Auf jeden Fall.
Loki ist sozusagen der Bruder von Thor, der aber nicht wirklich sein leiblicher Bruder ist, weil damals Odin beim Kampf gegen Jotunheim eben ein kleines Baby mitgenommen hat, der Sohn von, wie heißt denn der nochmal? Lofi, ja, genau. Die haben alle immer so lustige und süße Namen, obwohl sie alle so eigentlich total mächtig und böser sind.
Ja, stimmt. Stell dir vor, so ein riesiger Eisriese heißt einfach mal Mimi oder so.
Sagt das nicht nachher noch Kat Dennings, noch wenn es um diesen Mjölnir geht? Oh, ein Miau Miau.
Ja, genau, wie süß. Ja, stimmt. Oh nee, ey, Gott, ey. Oder einer heißt Günther oder so, genau.
Oh nee. Ey. Naja, jedenfalls.
Aber
du darfst zuerst.
Achso, was ich nur mal fragen wollte. Das sagst du bestimmt auch nochmal, ne? Die Auflösung, warum er das Baby mitgenommen hat. Also so habe ich zumindest in Erinnerung, dass dann am Ende doch rauskam, dass er nicht immer nur aus edlen Stücken gehandelt hat. Ne? Also ist das richtig so? Habe ich das richtig empfunden?
Das schon, ich glaube. Wir greifen das jetzt sehr, sehr weit vor. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, er hat das, glaube ich, aus einer gewissen Intention gemacht, aber über die Zeit hat sich das dann zu einer richtigen, so richtigen Vatergefühlen entwickelt. Dementsprechend, glaube ich, das war alles eben auch schon echt. Aber genau, wir sind gerade in Jotunheim, Thor und seine Crew versuchen da gerade ordentlich aufzumischen, läuft gerade nicht so gut. Einer von denen wird eben noch wird mit so einem Eis Zapfen oder sonst was durchbohrt. Sie sind voll in der Unterzahl, da kommt noch so ein Riesenvieh, Thor macht es aber platt. Dann sind sie mit ganz, ganz vielen Jotunheimern umzingelt und dann muss eben Odin kommen und sie retten und versucht eben das Ganze aufzulösen, indem er sagt, hey, das war gerade eine Dummheit von Kindern, sieh es als solche. Und Lofi sagt, nee, ist nicht, ihr könnt mich mal, jetzt ist Krieg. Und das findet Odin natürlich nicht gut, weil Thor sich komplett gegen ihn gewehrt hat und er ist eben noch nicht König. Und somit raubt ihm Thor alle seine Kräfte und Mjölnir und schickt ihn auf die Erde zurück, damit er ja im Exil so ein bisschen Buße tun kann und ein bisschen Demut erfährt.
Das stimmt. In dem Teil, also ich kenne auch einige Thor-Teile und ich kenne auch ich kenne so einige Avengers-Teile auch und in dem Teil ist Thor ja noch quasi noch ein anderer Charakter, ne? Er ist ja so richtiger, also er begreift sich selber als Gott und er verhält sich auch so, ne? Und ist ganz anders als
in den nachfolgenden Teilen. Er ist so ein arroganter Schnösel
eigentlich. Ja, das genau und das kommt halt richtig gut raus. Dass ihm das Gefühl auch fehlt irgendwie, dass er halt wirklich auch schon ein bisschen von sich eingenommen ist einfach. Ja, das ist halt so sein Charakter. Deswegen kann man sich vielleicht auch schwer mit ihm, zumindest im ersten Teil, identifizieren. Also zumindest ging es mir so, dass ich gesagt habe, oh, das ist noch ganz anders eigentlich in dem Teil, komplett anders. Ja, ne? Und dann zusammen mit diesem etwas künstlicheren Look noch. Dann
Und dann halt auch noch irgendwie, genau, weil Thor wird nämlich auf die Erde nach Midgard geschickt. Nach Texas.
Ja.
Und das ist ja mal ganz ehrlich, für einen Thor-Film die lameste Location, die man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, das ist in den Comics eben auch so, deswegen kann ich das dem nicht ganz übel nehmen, weil es geht ja darum, dass er halt aus diesem prächtigen Asgard einfach in die letzte Ecke nach Texas irgendwie runter verbannt wird.
Richtig. Und jetzt geht es weiter in der Handlung. Also sie finden ihn ja und quasi peppeln sie ihn ja wieder auf. Ach, allein die Szene im Krankenhaus, ey, wie er sich ja durchprügelt, weil er nicht versteht,
ja,
was
ja,
los
so
ist.
Ja, so, ich bin Odin, so. Es ist mir vorhin auch noch aufgefallen, wie unsympathisch es ist, die ganze Zeit von sich in der dritten Person zu reden. Und das macht er ja durchgehend.
Ja.
Und was ich auch super lustig fand, als Kat Dennings ihm einfach mal mit diesen Stromschockern niedergestreckt hat, weil sie, oh, er hat mir einfach Angst gemacht. Und ich denke mir nur so, ja, ich glaube, ich hätte auch Angst, wenn nachts irgendwie so ein riesiger Typ auf mich losgehen würde und schreien würde, ich bin Thor, Odins Sohn. Ich würde den auch wegtasern.
Ja. Vor allem mit so einer schlechten Perücke.
Was man dann eben auch noch sieht, ist, dass Odin nicht allzu weit auch noch Mjölnir runtergeworfen hat. Und das Problem ist, Mjölnir kann nur aufgehoben werden, wenn er würdig ist. Und aktuell ist unser Thor nicht sehr würdig.
Also, wenn ihr möchtet, kann ich auch schon mit dem ersten Teil des Faktenchecks mal einsteigen, weil es jetzt ja um den Hammer geht. Und da würde ich gleich mal schon meine ersten Teile reinstreuen. Also, ich erzähle euch jetzt etwas über Thor in der nordischen Mythologie und habe mir gedacht, ich bringe so einen kleinen Einführungsteil zum Thema nordische Mythologie, damit wir jetzt wissen, was ist das ganz genau, wo dürfen wir uns das jetzt hier so ein bisschen, oder wo kann man das jetzt hier einsortieren. Und dann habe ich ein bisschen was zur Rolle von Thor und natürlich Thor als Donnergott, weil wir jetzt über den Hammer gesprochen haben, würde ich erstmal so weit gehen und dann können wir den Rest ja noch ein bisschen weiter streuen in die Folge.
Sehr gerne.
Die nordische Mythologie ist das religiöse und kulturelle Weltbild der germanischen Völker Nordeuropas, insbesondere in Skandinavien während der Wikingerzeit. Unsere wichtigsten schriftlichen Quellen stammen allerdings erst aus dem Mittelalter, vor allem aus Island. Dazu gehören vor allem die sogenannten Lieder-Edda und die Prosa-Edda, die zentrale Sammlungen mythologischer Geschichten darstellen. Und diese Texte wurden ursprünglich mündlich überliefert und erst später niedergeschrieben. Deshalb spiegeln sie nicht nur alte heidnische Vorstellungen wider, sondern sind auch durch christliche Einflüsse geprägt. Ne? Also das hat sich dann beides vermischt. Mhm. Das ist natürlich nicht nur heidnisch, sondern eben auch
christlich.
Wie man
auch bei Vikings gesehen hat.
Und richtig, auch ich liebe Vikings. Habe ich gern geschaut, also ja, wirklich. Also gut geschauspielert und wie ich finde, haben sie sich auch viel Mühe gegeben, das Ganze auch authentisch so ein bisschen rüberzubringen. Mhm. Ne?
Und charismatisch gemacht. Und genau, da hat man eben auch gesehen, dass sich noch christliche Einflüsse sich eben mit dem Glauben so vermischt haben.
Richtig. Was ich auch gut finde, sind, wie die Figuren geschrieben sind. Ne? Dass es nicht gut und böse sind, sondern viele ambivalente Figuren. Jeder hat sein eigenes Schicksal irgendwie zu tragen in irgendeiner Form und jeder hat seine eigenen Beweggründe. Und was ich schön finde, ist es halt auch, wie der Zeit entsprechend, halt auch schmutzig. Ne? Du siehst die Kämpfe richtig schmutzig und dreckig und so Blut, wie es halt sein muss. Ne? Nicht aufpoliert, sondern halt so wie es
war. Da werden aber die Götter auch schon so angekratzt. Ne? Also da haben sie manchmal Visionen, aber sie reden auch viel darüber.
Richtig, also auf jeden Fall. Ne? Das finde ich auch gut, dass sie da so peu à peu auch mit reinstreuen, so wie es halt ne? passt einfach. Die nordische Götterwelt ist in verschiedene Gruppen gegliedert, wobei die wichtigsten die sogenannten Asen sind, die kommen ja auch in dem Film vor. Ne? Dazu gehören Odin, Thor und Loki. Und was hat denn Thor überhaupt für eine Rolle? Und die Rolle Thors im Götterpantheon ist mein nächster Punkt. Ja, wenn man es zusammenschmeißt, ist es
Thor. Was hat das auf sich mit Thors Thor?
Ja, genau. Oh nee, ey. Also wie man ja sieht, kommt er ja nicht zum Zug, nee. Ne? Weil er, ja. Tja. Also ganz wichtig ist zu sagen, Thor ist einer der bekanntesten und wichtigsten Götter dieser Mythologie. Ne? Er ist der Sohn des Göttervaters Odin und der Erdgöttin Jord. Ne? Also die Mutter, die man hier sieht, das ist Jord. Und im Gegensatz zu Odin, der er als Gott der Weisheit, Magie und Herrschaft gilt, verkörpert Thor etwas ganz anderes, und zwar Kraft, Schutz und direkte Handlung. So wie das hier eigentlich auch schon so irgendwie bisschen, so ein bisschen, ist etwas in etwas überheblicher, unsympathischer Form, aber das ist definitiv auch irgendwie dargestellt. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, er war besonders beliebt beim einfachen Volk. Bauern verehrten ihn, weil er mit Wetter und Fruchtbarkeit verbunden war und natürlich auch Seefahrer, ne? Gerade in Bezug auf Wetter. Und natürlich verehrten ihn auch Krieger. Ne? Also Krieger sahen ihn als Beschützer an. Und das hat ihn zu einer Art Volksgott gemacht, also zugänglich, greifbar und nah an den Menschen. Und was ganz wichtig ist, dass Thor nicht nur ein Kriegsgott war, sondern eben auch ein Gott des Alltags. Ne? Das ist auch ganz wichtig zu sagen.
Kann man überall so einbringen.
Und, richtig, da war alltagstauglich. Da ging überall. Und weil wir ja schon über den Hammer gesprochen haben. Thor ist vor allem als Gott des Donners bekannt. Sein Name selbst leitet sich vom germanischen Wort für Donner ab. Und seine wichtigste Waffe ist der berühmte Hammer Mjölnir. Dieser Hammer hat besondere Eigenschaften. Er kehrt immer zu Thor zurück, ähnlich wie ein Bumerang.
Nur noch besser.
Ich weiß gar nicht, nur noch
ja,
besser.
Ja, ist wirklich mit Magie nicht, und so. Also er kommt wirklich genauso zurück. Er kann ihn hunderte Meter weiter schmeißen und er kriegt ihn wieder zurück in die Hand.
Richtig. Und Wikinger trugen Mjölnir ab. Oh, warte mal. Also der Name ist auch schon
der
wirklich.
Ist, der ist ordentlich. Ja, das ist ein richtiger Zungenbrecher.
Ja, genau. Wikinger trugen Mjölnir-Amulette als Schutzsymbol. Sie sollten Stärke, Schutz und göttliche Kraft verleihen. Und es ist heutzutage immer noch ein beliebtes Symbol, ne? Also ich bin ja gerne auf Mittelaltermärkten unterwegs. Du siehst den Hammer überall eigentlich. Mhm.
Der ist immer noch dummerweise nur leider auch noch von einer bescheuerten Gruppierung auch noch zweckentfremdet worden.
Ja, leider, das muss man dazu sagen, ja. Also das ist.
Aber wir basieren uns einfach nur auf diese Mythologie heute und auf den Film.
Genau, also es geht uns hier um die reine Mythologie, ne? Und genau, davon möchten wir uns natürlich distanzieren. Und was auch noch zu ergänzen ist, archäologische Funde zeigen, dass sogenannte Donnersteine, alte Steinwerkzeuge, als magische Schutzobjekte interpretiert wurden, die mit Thor in Verbindung standen. Das zeigt, dass Thor nicht nur eine mythologische Figur war, sondern auch real im Alltag der Menschen einfach ganz präsent. Ne? Das hatten wir ja schon gesagt, aber das zeigt eben, dass er auch irgendwie in Gegenständen irgendwie auch präsent war. Thor fährt außerdem mit einem Wagen durch den Himmel, also so ist zumindest die Vorstellung, der von zwei Ziegen gezogen wird. Und das Rollen des Donners wurde als Geräusch dieses Wagens interpretiert. Und das zeigt ganz deutlich, wie Naturphänomene in mythologische Bilder übersetzt wurden.
Ja klar, man musste sich das ja irgendwie erklären, wie, woher kommt der Donner, woher kommt das. Und wenn man mal halt mit einem Eisen auf so einen Amboss haut, dann gibt es so einen knallenden Ton. Und dann denkt man sich, ach, das müssen die Götter da oben gewesen sein, nur viel, viel krasser.
Richtig, richtig.
Deswegen ergibt das ja schon Sinn, weil man musste sich das ja irgendwie erklären. Und so ein monotheistischer Gott, der irgendwie alles macht, das ist gar nicht so plausibel, wenn man sich das mal so anguckt.
Also ich finde das auch schon alles sehr, sehr schön, wie man sich das so hergeleitet hat und wie das alles so ineinander gegriffen hat im Alltag und so. Eigentlich recht schön so, ne? Also das war mein erster Teil.
Ja, dann würde ich noch ganz kurz mal eben zu dem Entgegengesetzten, zu Thor Odinson von den Marvel, aus der Marvel-Geschichte erzählen, weil das passt gerade ganz gut, weil er ist ja im Dings aufgewacht, er ist ja im Krankenhaus aufgewacht. Und er hat dort eben ein T-Shirt gehabt, wo ein Namensschild drauf stand, das ihm abgerissen wurde. Und auf dem stand Donald Blake. Und in den Comics hat Thor, nachdem er eben auf die Erde geschickt wurde, unter dem Namen Dr. Donald Blake leben müssen, ein hinkender Arzt, um ein bisschen Mitgefühl, Schwäche und Menschlichkeit zu zeigen. Damit er so ein bisschen, wie gesagt, so richtig, richtig demütig wird. Und das ist nicht nur eine Woche oder sowas, oder ich weiß nicht, 3-4 Tage sind die in dem Film unterwegs, sondern er braucht schon mal eine ganze Weile. Also er ist öfter mit den Menschen zugange und versucht dann dort ein besserer Mensch oder ein besserer Gott eben auch zu werden, ein besserer König. Mhm. Weil hier ist es jetzt natürlich für diesen einen Film sehr zusammengerafft mit, ich habe meine Lektion in 3-4 Tagen gemacht und tada, ich bin ein ganz anderer, jetzt bin ich würdig. Mhm. Und Thor ist halt, ja, wie gesagt, am Anfang auch genauso arrogant und überheblich und so kriegslustig und hat irgendwie ein bisschen stumpf oder wie so ein Teenager, den du nicht richtig greifen kannst und der ständig versucht, irgendwas Rebellisches zu machen. So kann man ihn sich am besten vorstellen.
Ja,
und das auf jeden Besondere Fall, an dem Marvel-Thor ist, im Gegensatz zu dem mythologischen, Thor ist nicht nur dieser Mensch, sondern das ist eine Art Zustand oder eine Art, wie sagt man, eine Ehre, weil jeder, der würdig ist, kann Thor werden. Und das ist ein kleiner Cliffhanger, der lässt jetzt offen, was mit den anderen Thor-Varianten nachher kommt.
Okay. Ach echt? Das ist ja krass. Kommt es auch, wenn du mal bei den nachfolgenden Teilen irgendwann mal raus, dass es so ist?
Ja, das kommt doch mal vor. Es ist witzigerweise, es gibt, glaube ich, in dem zweiten Avengers kommt eine Szene vor, wo alle Avengers sozusagen zusammen was trinken und jeder versucht halt den Hammer hochzunehmen. Und keiner kriegt es halt irgendwie hin. Die versuchen es auch zu zweit mit dem Iron Man-Handschuh, der dann noch irgendwie so Düsen dran hat. Die kriegen es alle nicht hin. Und auf einmal geht Captain America hin und auf einmal wackelt das Teil. Und man sieht, dass Thor gerade total erschrocken ist, dass dieses Ding auf einmal angefangen hat zu wackeln.
Ah, ich verstehe. Okay, cool. Gibt es nicht auch diesen Teil Love and Thunder? Den habe ich noch nicht gesehen, aber da ist doch seine.
Den gibt es auch.
Kommt er doch auch.
Genau, und da kriegt. Ach, wir spoilern ja gerade die ganze Zeit. Dementsprechend Jane Foster.
Ja.
Die wird später auch zu einem Thor. Und die ist würdig, eben Mjölnir ja auch zu halten. Genauso wie Captain America später.
Krass. Mhm. Okay, das ist interessant. Hast du noch was?
Also erstmal noch nicht. Das war jetzt erstmal Thor Odinson und es gibt, wie gesagt, ganz viele Inkarnationen von ihm. Deswegen habe ich mir zwei Schräge nachher rausgesucht, weil es ist halt, da könnten wir jetzt bis morgen früh dran sitzen und alle Thor-Varianten besprechen.
Okay, dann gehen wir mal weiter.
Der Hammer wurde gefunden von irgendwelchen Hillbillies, glaube ich, muss man schon mal so sagen, die den mitten in der Wüste gefunden haben und versuchen, den rauszuziehen. Und die machen so ein richtiges Festival mit, die grillen dort, die versuchen mit einem Truck diesen Hammer wegzuziehen und es funktioniert einfach gar nicht. Und auf einmal kommt S.H.I.E.L.D., die große Geheimorganisation, die man in Marvel kennt, und die sichern diesen ganzen Bereich und bauen Zelte außen drum hin und haben sozusagen eine militärische Zone um dieses Teil gebaut. Parallel dazu, genau, muss man jetzt doch sagen, das haben wir nämlich vorhin nicht erzählt, bei diesem Kampf, den Thor und seine Power Rangers in Jotunheim hatten, wurde Loki berührt von einem der Jotunheimer und hat gemerkt, dass seine Hand blau geworden ist. Und somit ist ihm klar geworden, dass er auch einer von den Eisriesen ist. Zwar ein sehr kleiner, aber er ist auch einer dieser Eisriesen. Und parallel zu dem, was ich gerade eben erzählt habe, stellt in Asgard Loki Odin zur Rede, wer er eigentlich ist und warum er das gemacht hat. Und da kommen wir zu dem, was du vorhin gemeint hast, dass Odin ihn nicht mitgenommen hat, einfach nur aus Güte, sondern weil er eine Brücke schlagen wollte mit den Jotunheimern, dass sie sozusagen eine Art Bündnis haben. Und da hat sich natürlich Loki verraten gefühlt und sie haben ein lautstarkes Gespräch miteinander, sie streiten sich und auf einmal kippt Odin um und ist in dem sogenannten Odin-Schlaf. Das ist so eine Art Koma, oder?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du mir das ein bisschen besser erklären, warum das jetzt so war?
Ich glaube einfach so, dass Odin generell so mit der Macht so ein bisschen oder mit seiner Kraft ein bisschen am Ende war und eigentlich ja da vorhatte, Thor sozusagen die Macht zu übergeben. Und dass sozusagen alles, was jetzt gekommen ist, ihn einfach geschwächt hat. Deswegen
ich verstehe.
Ist es so.
Also ein Schneewittchenschlaf
quasi. Ja, so eine Art. Doch, tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ein Schneewittchenschlaf. Und es muss irgendwas Besonderes passieren, damit er wieder aufwacht.
Seine Frau muss ihn knutschen.
Genau, und jedenfalls ist natürlich dann Loki der Thronfolger, nachdem Thor eben verbannt wurde und Odin sozusagen auf einem Art Sterbebett liegt.
Ja.
Und jetzt steht Asgard unter einer anderen Leitung. Die Power Rangers finden das nicht gut. Und Heimdall findet das natürlich, oder findet das offensichtlich auch nicht so gut, was Loki da macht.
Ja, und das Power Ranger Team, so wie du es immer so schön nennst, die macht sich jetzt auf den Weg Richtung Erde.
Genau, weil Heimdall.
Um ihn das zu finden zulässt. Halt einfach.
Und er findet es auch, genau, er fand es auch gar nicht gut, dass sich die Jotunheimer einfach so an ihm vorbeischleichen konnten. Das konnten sie nämlich nur, weil Loki sie dahin gebracht hat. Weil Loki hat tatsächlich auch die Jungs verraten und hat auch Odin gesagt, dass sie da sind, damit halt eben angeblich nichts Schlimmeres passiert, aber Loki hat immer noch andere Pläne im Hintergrund. Weil Loki ist der große Pläneschmieder, das ist ja auch in der Mythologie so, der Gott des Schabernacks. Wobei ich finde, er ist noch recht humorlos in diesem Film im Vergleich zu den anderen.
Ja, ja, der erste hat es immer noch nicht so ganz drauf, der erste Film. Ne? Also die Charaktere wirken da alle noch nicht so ganz so. Bei Thor, ne, muss man da anfangen, dass er halt super unnahbar ist und unsympathisch, und dann er ist halt auch nicht so richtig. Ne? Er ist halt auch so 0815, also 0815 im Sinne von. Ja, das ist, er hat seinen Charakter da eben auch noch nicht. Er ist, ist immer nur so ein ambivalenter Charakter eigentlich die ganze Zeit. So.
So, und jetzt kommen wir eigentlich zu der lustigsten Sequenz, die es in dem ganzen Film gibt, meiner Meinung nach. Weil Thor wacht eben auf bei Jane Foster. Heißt sie Foster? Ja, sie heißt Foster, ne?
Ja, sie heißt Foster.
Jane Foster. Und erstmal ist sie so ein bisschen hin und weg von ihm, weil er dann oben ohne dasteht und sie so ein bisschen.
Ja.
Ja, sie wird irgendwie ein bisschen schüchtern und sie fangen an, miteinander irgendwie rum zu flirten. Und dann gehen sie.
Aber er wird ja wach und sitzen ja alle im Büro. Und dann sagt ihr noch ihre, es ist ja ihre Assistentin.
Genau, das,
sie sagt ihr dann noch, sie macht ja noch darauf aufmerksam, dass er halt besonders gut aussieht.
Ja, für,
ne?
Also, für einen verwahrlosten Obdachlosen sieht er ganz schön gut in Form aus, hat sie gesagt.
Ja, genau.
Und dann gehen sie zusammen in so ein Diner frühstücken und er kriegt zum ersten Mal Kaffee.
Ja! Und er haut das Ding mal kaputt, ne? Weil das gewohnt ist, dass sie bei dir kaputt
geht. Großartiger Trunk. Pam, bringt mir mehr.
Ja, genau. Watz auf dem Boden.
Ja, fand ich eine richtig gute Szene. Und dann kriegen sie halt mit, weil jemand in das Diner reinkommt, dass halt irgendwie da so ein Satellit abgestürzt ist und keiner kann dieses Ding anheben. Und dann wird natürlich Thor spitzhörig und denkt sich, ah ja, das kann doch nichts anderes als Mjölnir sein. Und versucht, sich auf den Weg dahin zu machen. Und auf dem Weg dorthin, weil es ja ein bisschen weit ist, er muss nach Westen, kommt er in einem Zooladen vorbei und fragt, habt ihr ein Ross für mich? Nein, wir haben keine Rösse, wir haben nur Katzen, Hunde und Vögel. gebt mir eins davon. Hauptsache, es ist groß genug, dass ich darauf reiten kann.
Ja.
Das fand ich eine sehr gute Szene. Ey.
Ja.
Genau, dann folgen die anderen ihnen. Und dann war das doch irgendwie so, dass tatsächlich S.H.I.E.L.D. dann eben Jane Foster ihre ganzen Sachen geklaut hat, ne?
Ja, die sind ja dann quasi mittellos gewesen. Das war so der Tiefpunkt des Films eigentlich, ne? Witzig war übrigens auch, wie die Power Ranger-Truppe da auf der Erde ankam. Mhm. Die sind so völlig, I don't know what I'm doing, ja, durch diesen Ort gegangen sind und alle total verwirrt, so, ist irgendwo hier so ein Cosplay-Fantasy-Event oder so.
Dieses klassische Fish-Out-of-Water-Ding mit, sie sind einfach so fehl am Platz.
Ja. Ja, ja.
Aber wenn wir, also die gehen ja, also dadurch, dass ihnen halt alles weggenommen wurde, haben sie sich dann, oder hat sich dann Jane Foster dafür entschieden, eben auch Thor zu helfen und ihnen halt eben dort zu dieser Basis hinzufahren, wo Mjölnir liegt. Und dort sehen wir zum ersten Mal einen weiteren Avenger, nämlich Hawkeye, Bogen, der sozusagen ihn beobachten muss und wie so ein Scharfschütze oben sitzt und ja, sie wollen. Er will Mjölnir und sie wollen gucken, was passiert, wenn er da ankommt. Und dann haut er sich halt mal einfach durch alle Special-Agenten durch, bis er bei Mjölnir angekommen ist und ihn nicht bewegen kann, weil er einfach noch nicht würdig ist. Und das,
du wolltest was sagen?
Es frustet ihn sehr und er schreit. Und er ist sehr oberdramatisch. Und ich würde mir denken, wenn ich Jane Foster wäre, was zum Teufel ist mit dem gerade los? Weil sie weiß ja gar nicht, wer er ist. Sie weiß auch nicht, dass er Thor ist und dass das, ja, ne? Es wirkt alles sehr, sehr merkwürdig, wie ich finde.
Ja, dazu muss man sagen, aber auf der Fahrt hin kommen die beiden sich ja auch so ein bisschen näher irgendwie so, ne? Die reden im Auto und ja.
Also da funkt es auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr hart. Genau, und dann wird halt eben der große Gott des Donners wieder festgenommen. Ich glaube, wieder mit Stromstößen und landet dann halt eben bei S.H.I.E.L.D. in dem Verhörraum, wo man versucht rauszukriegen, wer er denn ist. Weil er so gut kämpfen kann, muss er doch von irgendeiner großartigen Dings sein, von irgendeiner Organisation. Aber Thor ist ruhig und sagt gar nichts. Währenddessen erscheint ihm Loki und Loki erzählt ihm, Odin ist gestorben, du bist daran schuld, du hast ihn so fertig gemacht. Deine Mutter will nicht, dass du zurückkommst. Du musst jetzt auf der Erde verbringen, um Buße zu tun. Du musst ins Exil. Und Thor ist total traurig, hat sich noch bei Loki bedankt, dass er sozusagen für ihn in die Fußstapfen geht und bedankt sich großartig bei ihm. Aber natürlich hat Loki ihn angeschwindelt, damit er da oben frei regieren kann.
Tja. Aber Gott sei Dank haben wir noch unsere Power Ranger-Truppe, die irgendwo rumläuft.
Exakt. Aber kurz davor müssen nämlich noch der Doktor, der von Stellan Skarsgård gespielt wird, holt ihn doch raus und sagt so, das ist sein Kumpel, der auf Steroiden ist und ein bisschen durchdreht und er ist eigentlich jetzt wieder in Ordnung und dann schafft es irgendwie, ihn aus den Händen von S.H.I.E.L.D. wieder rauszuholen und besäuft sich dann ganz, ganz bösartig mit ihm.
Ja.
Genau.
Die Szenen machen es dann
die
wieder,
dann
ne?
Aus. Die
machen
die sind dann auch Spaß. Ein bisschen nahbarer und sympathischer, wenn er halt eben mit wirklichen Menschen agiert.
Ja.
Und genau, dann sind sie halt eben, kommt so nach und nach so ein bisschen das Finale, weil Loki schickt diesen, es sieht eigentlich auch aus wie so ein Power Rangers Bösewicht, diesen Metallmann, der Feuer spuckt.
Ja, ist alles ein bisschen so in die Richtung, ne? Also ich denke auch die ganze Zeit immer so ein Power Ranger, habe ich während des Films auch immer gedacht.
Genau,
ne?
Da gibt es halt einen Kampf mit der eben Power Ranger Screw Tower und dem Typen oder diesem Metalltypen. Und das läuft alles sehr dramatisch mit viel Explosionen ab. Und ganz am Schluss wirft sich Thor noch vor Jane Foster, um sie zu retten und sagt, hey, nehmt lieber mich und nicht irgendwelche anderen. Und das ist so selbstlos und so gut. Und er hat so viel draus gelernt, dass er jetzt wieder würdig geworden ist. Und dann hat er den Hammer gekriegt und tritt jetzt richtig schön Arsch.
Genau. So, ich könnte gleich zum nächsten Punkt übergehen. Ja, Thor als Beschützer der Welt, wo er jetzt wieder quasi würdig ist und ordentlich loskloppen kann. Eine der zentralen Rollen Thors ist die des Beschützers der Götter und der Menschen. Seine Hauptgegner sind die sogenannten Jötner, also Riesen. Ne? Diese stehen für Chaos, Naturgewalten oder Bedrohung der Ordnung. Thor kämpft ständig gegen sie und hält damit die Welt im Gleichgewicht. Ne? Das kommt hier auch so ein bisschen durch. Ne? In vielen Geschichten zieht Thor los, um Riesen zu besiegen oder ihre Pläne zu vereiteln. Dabei wird er oft als mutig, aber auch impulsiv und manchmal etwas einfältig dargestellt. Also,
ja, ist er auch.
Ja, genau. Und das ist ein interessanter Kontrast, denn er ist zwar sehr stark, aber nicht unbedingt der klügste Gott. Ne? Und das zeigt einfach, ja, dass Mythen ihn auch sogar manchmal humorvoll erscheinen lassen. Mhm. Es gibt auch verschiedene Geschichten über Thor. Also ich habe jetzt nur zwei jetzt mitgebracht. Zum Beispiel das berühmte Ragnarök, das kennt man ja, das Ende der Welt. Im Weltuntergangsszenario Ragnarök kommt es zum finalen Kampf zwischen Thor und der Midgard-Schlange. Dabei töten die beiden sich gegenseitig. Und das
ganz
zeigt,
kurz, das passiert auch bei Marvel. Ja? Also Thor Odinson also bringt auch den Ragnarök sozusagen in Gange und wird dann auch von der Weltenschlange getötet.
Gut, das ist auf jeden Fall eine gute Parallele. Ja, also das zeigt ein zentrales Motiv der nordischen Mythologie. Selbst die Götter sind sterblich und dem Schicksal unterworfen. Mhm. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Dann gibt es natürlich noch den Kampf mit der Midgard-Schlange an für sich. Mhm. Ne? Also Thor versucht, die riesige Weltschlange Jörmungandr aus dem Meer zu angeln. Es gelingt ihm zwar, sie an die Oberfläche zu ziehen, aber er kann sie nicht töten. Und diese Begegnung ist besonders wichtig, weil sie auf das Schicksal der beiden in der Zukunft hinweist. Es gibt sogar eine Geschichte, da wird ihm sein Hammer gestohlen und er muss sich als Göttin verkleiden, um ihn zurückzubekommen. Und hier wird eine ganz andere Seite von Thor gezeigt, die eben so ein bisschen menschlich und komisch dargestellt wird. Also es sind nur einige Beispiele. Und ganz wichtig ist aber zu sagen, dass Thor natürlich eine wichtige Symbolfigur ist, ne? Also er ist mehr als nur eine mythologische Figur, er ist ein Symbol. Er steht für Schutz und Ordnung, körperliche Stärke, den Kampf gegen Chaos, ne? Und die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Und es ist auch sehr interessant, dass Thor oft mit dem römischen Gott Jupiter verglichen wurde. Daher stammt auch der Name des Wochentags Donnerstags, also Donnerstag, ne? Thursday, Dienstag,
ja.
Genau. Zum Abschluss kann ich noch sagen, dass natürlich seine Bedeutung sich so ein bisschen gewandelt hat. Ne? Also in der Wikingerzeit war er eine religiöse Figur. Im 19. Jahrhundert war er so eine Art nationale Symbolfigur. Und in der Moderne, durch die Popkultur, ist er so eine Art Superheld eben geworden durch die Marvel-Filme. Mhm. Ne? Und das zeigt einfach, dass Mythen total flexibel sind, ne? Und sich auch eben an die neue Zeit einfach anpassen. Mhm. Genau, und damit übergebe ich das Mikrofon an dich.
Und was man dazu noch sagen muss, ist, wie unterschiedlich der mythologische Thor aussieht im Vergleich zu dem Marvel-Thor. Weil der Marvel-Thor, wie ihr ihn kennt, halt groß, stark, sehr gut gebaut, V-Form, Sixpack, alles, was man kennt, blonde, lange Haare. Blond. Und dann eben im Comic noch so, also in den ersten Comics, noch so ein Helm mit so zwei Flügeln, wie bei Asterix, links und rechts.
Ja.
Und der richtige Thor ist dann eben anders, weil der hat einen roten Rauschebart und einen ziemlich dicken Bauch. Also der ist so ein bisschen anders dargestellt. Das sieht man ganz gut bei God of War Ragnarök. Da wird er, glaube ich, ein bisschen besser dargestellt, als er halt eben bei Marvel dargestellt wird. So, und jetzt kommen wir ins Finale. Das ist nämlich gar nicht mehr so viel. Die Jungs, und hauptsächlich von Thor angeführt, gehen wieder zurück nach Asgard.
Du meinst die Jungs und Mädels?
Stimmt, weißt du, die Jungs und Mädels, die eine Frau und das ist ganz wichtig, weil er doch am Anfang noch gesagt hat, von wegen, wie habt ihr das alles zu verdanken? Und sie so, das habe ich mir zu verdanken. Ja, das stimmt, aber ich habe dir dabei geholfen. Genau, dann gehen sie nach Asgard zurück, vereiteln eben Loki. Und Loki möchte tatsächlich gerade die Jotunheimer komplett auslöschen. Und da Thor ein anderer geworden ist und nicht mehr so kriegstreiberisch ist, sagt er so, wir können kein ganzes...
Oder kriegsgeil.
Wir können kein ganzes Geschlecht oder keine ganze Spezies auslöschen. Und er kämpft gegen Loki und macht einen richtig lustigen Move. Er setzt ihm nämlich seinen Hammer auf die Brust, dass er sich nicht bewegen kann. Und versucht sozusagen diese Waffe, mit der Loki versucht, die Jotunheimer zu töten, zu deaktivieren. Und das schafft er auch. Odin wird dadurch wiederbelebt von seiner Tat der Güte und erscheint an dem Punkt. Genau, weil um das zu verführen, muss Thor nämlich die Regenbogenbrücke zerschlagen. Was bedeutet, dass die Jotunheimer zwar da nicht mehr rüber können, aber er kann auch nicht mehr auf die Erde zurück. Das bedeutet, er opfert sozusagen auch seine frische Liebe zu Jane Foster.
Da muss man noch mal was sagen. Wir haben mal einen kleinen Teil vergessen, dass er und Jane sich küssen.
Oh ja, stimmt.
Bevor er wieder zurückgeht. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Szene. Und denn daher bekommt diese Szene, dass er die Brücke zerschlägt, besonders
Gewicht. Und er sagt noch, dass er zu ihr zurückkommt. Das gehört nämlich auch noch so.
Ja, das macht er.
Und dann zerschlägt er die Brücke.
Ja.
Und alles geht in die Luft da vorne. Und dann kommt Odin und rettet...
Ich muss aber sagen...
Okay, jetzt darfst du zuerst.
Ich wollte sagen, ich habe ja schon das CGI so ein bisschen kritisiert, ne, weil es halt wie so ein bisschen wie Plastik wirkt und nicht sehr natürlich oder organisch. Was mir aber gut gefallen hat, also ist tatsächlich, wie diese Regenbogenbrücke dargestellt ist.
Die fand ich auch cool.
Weil wie er sie zerschlägt, siehst du halt, wie die so in unterschiedlichen Farben schillert und wie die so zerbricht. Das fand ich etwas, was einigermaßen gut aussah, was halt gut gelungen war.
Das fand ich auch ganz cool. Also die ist gut zusammengeknallt. Mhm. Und genau, und als am Schluss dann sozusagen die Brücke kaputt geht, kommt auf einmal Odin, der aus seinem Schlaf wieder erwacht ist. Und Thor und Loki sind kurz davor, die Brücke runterzufallen ins ewige Nichts oder was auch immer da ist. Und dann hält sie Odin quasi noch an einer Hand. Und an der anderen Hand, an der Thor hängt, hängt dann Loki unten. Und Loki lässt einfach los. Er hat wohl keinen Bock mehr. Das war ihm alles zu blöd. Und vielleicht hat er auch keine Lust, jetzt Rechenschaft abzulegen. Und hat einfach den leichteren Weg genommen.
Ja, quasi ein
genau,
Exit.
Und das ist das erste von vielen Malen, dass wir Loki im Marvel und im Cinematic Universe sterben sehen.
Ja.
Und genau. Das war der Film. Die Brücke ist kaputt, alle sind gerettet. Jane und Thor können sich leider gerade nicht sehen. Und das war der vierte Teil des Marvel Cinematic Universe. Es ist der vierte Einzug ins MCU. Also der erste ist Iron Man gewesen, dann kam der unglaubliche Hulk, dann kam Iron Man 2 und dann kam Thor. Also rein chronologisch von der
Geschichte. Also der vierte Geschichte, Teil.
Genau, also der vierte Teil von der, vom MCU.
Ah, ich verstehe. Okay, ja. Ja, das ist das Ende. Ne? Und natürlich ist er getroffen, obwohl er festgestellt hat, dass sein Bruder ihn hintergangen hat, dass sein Bruder offensichtlich, also glaubt er zumindest, tot ist.
Es hat sein Bruder, also man kann ja auch verstehen, warum sein Bruder vielleicht auch erstmal so ausgerastet ist. Und er ist jetzt auf einmal der mitfühlende Thor geworden. Er hat jetzt ja seinen Gefühlsschalter umgelegt und ist jetzt sehr viel zugänglicher dafür geworden. Deswegen haben wir jetzt den guten Thor am Schluss gekriegt. Aber ist das auch der beste Thor? Weil wir haben da nämlich noch so einen anderen.
Richtig, ich bin schon gespannt. Und los geht's.
Also, die Geschichte beginnt mit Simon Walterson. Eigentlich einem ganz normalen Typen, der ein bisschen traurig ist, weil er ist Witwer, seine Frau ist gestorben und er kommt mit der Trauer einfach nicht zurecht und gerät an eine Hexe, die ihm irgendwie helfen soll. Dummerweise kann er das irgendwie nicht zahlen, er gerät mit der Hexe aneinander. Die zanken sich und die Hexe verwandelt ihn einfach in einen Frosch.
Okay.
Und dann wird es richtig hart, weil er geht in die fliegt in die Kanalisation von New York und kriegt raus, dass da unten ein Krieg zwischen Fröschen und Ratten besteht. Aber wirklich in weltkriegsartigen Dimensionen. Es ist wirklich hart. Die schlachten sich unter New York komplett ab.
Krass.
Und nach versucht eben Simon da irgendwie mehr oder weniger durchzukommen, aber wird auf einmal zu einer Art Held dieser Froschgesellschaft, obwohl er eigentlich nur versucht, klarzukommen, um zu gucken, was hier eigentlich alles abgeht. Aber er ist sozusagen so eine Art Kriegsheld dann geworden. Parallel dazu kappeln sich mal wieder Thor und Loki. Und Loki ist super angefressen auf ihn, auf Thor, und jagt ihn auf die Erde zurück und verwandelt ihn in einen Frosch. Aber so Thor-Frosch mit Mini-Mjölnir, wie man sich das alles auch eben vorstellen kann. Und er ist aber trotzdem halt immer noch ein echter Gott des Donners. Das ist wirklich total irre, weil einfach ein Frosch in der kleinen Größe die ganzen Kräfte hat.
Krass.
Und während irgendeines Kampfes, der Thor hat, splittert von Mjölnir so ein kleiner Teil ab. Und auf einmal kann Simon dieses Teil nehmen und es hochhalten, weil er ist auch würdig. Er ist als Kriegsheld so, wie sagt man, gewissenhaft und so selbstlos gewesen, dass er würdig geworden ist. Und dann zack, aus ihm wurde Puddlegalb, also Froschtor, aka Throck.
Das ist cool.
Und man muss jetzt überlegen, es ist ein kleiner Frosch, der sogar das richtige Mini-Outfit von Thor hat, mit einem Mini-Mjölnir, der unterwegs ist. Und er ist tatsächlich fast schon ebenbürtig, weil er genauso stark ist wie der normale Thor. Und dann entstehen wahnsinnig viele verrückte Geschichten, weil da gibt es noch die Pet Avengers mit anderen Tierversionen von irgendwelchen anderen Helden. Und es ist alles total verrückt. Die Pet Avengers sind leider nicht Kanon. Dafür ist aber Froschtor Kanon.
Auf jeden Fall richtig cool. Also, Dankeschön. Gerne. Hast du noch irgendwelche anderen Tor?
Ja, wir kommen nämlich jetzt zu Beta Ray Bill. Und Beta Ray Bill ist eigentlich an sich schon ein sehr, sehr cooler Name. Und es ist ein Alien auf dem Heimatplaneten Corbin, und seine seine Aufgabe ist so ein bisschen, das Volk zu beschützen und die Welt, seine Welt wird bedroht und deswegen lässt er sich genetisch und kybernetisch modifizieren und sieht am Schluss aus wie ein Monster. Das musst du dir vorstellen, das ist ein riesiger, muskulöser Typ, der also wirklich Thor-Ausmaße hat, nur mit einem Pferdekopf, mit einem sehr aggressiven Pferdekopf.
Okay, BoJack Horseman?
Ja, so ein bisschen nur auf voll, auf BoJack Horseman auf Vollsteroiden.
Ja. Okay.
Und das Ding ist halt irgendwie, dass Thor versucht, hat untersucht so einen unbekannten Alien-Kontakt, findet halt diesen Planeten und dann treffen sie aufeinander und dann prügeln die beiden sich, aber richtig hart. Und das Ding ist, Thor kriegt es gar nicht so richtig auf die Reihe, weil er hat gerade einen ebenbürtigen Gegner. Und Thor wird sogar richtig hart genockt und nimmt in einem Moment Mjölnir hoch. Also, er ist auch würdig. Und dann gehen sie tatsächlich zu Odin nach Asgard und er muss sich sozusagen mit Thor battlen, also in einer richtig großen Arena. Oder beziehungsweise es ist keine Arena, das ist so eine andere Welt, so eine Totenwelt. Und der rauskommt, ist sozusagen der richtige Thor. Es darf nur noch einer sein, weil der eine muss sozusagen im Kampf sterben. Und sie kloppen sich wieder hart und wieder gewinnt Bill, also Beta Ray Bill, nimmt den Hammer von Thor und weigert sich, Thor umzubringen, was ihn so würdig macht, dass er zu einem eigenen Thor wird, dass er sozusagen nicht nur eine Alternative ist, sondern so wirklich mit ihm auf Augenhöhe, sogar vielleicht noch ein bisschen drüber, was Thor total scheiße findet. Aber er muss jetzt damit leben und Beta Ray Bill ist aber halt ein total tragischer Charakter, weil er seine Familie verloren hat und er ist halt irgendwie so eine Art eigener Gott und er kam damit auch noch nicht klar. Er kriegt sogar einen eigenen Hammer, das ist der Stormbreaker, beziehungsweise ist so eine Axt. Mhm. Und er ist so, ja, ist eine eigene Thor-Variante. Und ihr müsst euch die mal bitte im Internet angucken. Das sieht so irre aus, weil sein Kopf in manchen Varianten, wenn er so richtig sauer aussieht, so ein bisschen wie so ein T-Rex-Kopf aussieht. Also es ist echt sehr, sehr wild.
Ah, auf jeden Fall. Also Dankeschön dafür. Gerne. Wahnsinn. Und was hast du noch für Varianten mitgebracht?
Ich habe eigentlich nur die beiden Varianten gerade mitgebracht, weil das, finde ich, eine der schrägsten Varianten sind. Aber es gibt dann noch irgendwie so ein Immortal Thor, dann gibt es noch irgendwie Infinite Thor, dann gibt es noch alle möglichen anderen Varianten. Ich glaube, es gab mal sogar so eine Comicreihe, wo es fast möglich gewesen wäre, dass der Frosch-Thor irgendwann mal Tony Stark, also Iron Man wird. Also deswegen habe ich nur zwei rausgeholt, weil ich wusste nicht, wo ich da ansetzen sollte, weil die Welt von Thor und von Marvel ist durch ihre Multiversen sehr, sehr kreativ, aber leider auch manchmal sehr verwirrend und ich finde es gut, dass sie die Kreativität damit ein bisschen fördern, auf der anderen Seite verrennen die sich halt ein bisschen damit, weil du irgendwie jeden Tod dann retconnen kannst, weil dann auf der anderen Seite kannst du sagen, ah ja, das ist aber der aus dem Universum, dann kommt der wieder zurück und hin und her und ja, ja, das ist ein zweischneidiges Schwert.
Auf jeden Fall. Ja, aber sehr, sehr cool. Danke für diese Varianten. Das sind richtig tolle Varianten und cool. Also ja, ich fand's super.
Oh, ich muss noch eine Sache sagen. Throg wird am Schluss wieder groß. Und ihr müsst euch einfach einen menschengroßen Frosch-Thor vorstellen.
Er bleibt dann ein Frosch?
Er bleibt ein Frosch, nein, aber er wird auf jeden Fall groß irgendwann.
Aber dann ist er ja ein Außenseiter, ne? Wenn er sein Leben lang als großen Frosch fristen muss. Ja,
irgendwie schon, aber er ist jetzt halt auch ein Gott. Dementsprechend. Na, Risk-Reward, man muss gucken, man muss irgendwie abwägen.
Okay. Tja, und warum ist er kein Mensch wieder geworden?
Weil er irgendwie jetzt Throg geworden ist, also das ist jetzt seine Aufgabe, das ist jetzt so sein Ding. Ich glaube, er kam aber auch ganz gut klar damit, weil er war ja auch ein Froschking und ich glaube, er kann sich auch wieder klein machen und groß. Es sind ja Götter, also ich glaube, er ist bei seinen Froschräumen schon noch ab und zu. Dafür kenne ich mich leider mit den Comics nicht gut genug aus. Wenn ihr euch damit ein bisschen auskennt, dann könnt ihr ja gerne ein paar Informationen in die Kommentare schreiben.
Genau. Ah ja, dann würde ich sagen, Dankeschön für die vielen coolen, beziehungsweise für die zwei coolen Thor-Varianten. Also wusste ich überhaupt gar nicht, dass das in so einer Form existiert.
Sehr gerne. Also es gibt
ziemlich super abgefahren.
Im Marvel- und DC-Universum, da können wir später oder irgendwann mal auch nochmal andere Folgen drüber machen. Da gibt es nämlich so verrückten Scheiß.
Oh ja, das hört sich auf jeden Fall nach gutem Stoff an.
Wie Batclaw zum Beispiel. Wusstest du, dass es eine Variante gibt, wo Wolverine und Batman dieselbe Person sind?
Nein, aber jetzt weiß ich es. Wir haben sehr viel Inspiration für sehr viele Folgen.
Oh ja. Aber hat sehr viel Spaß gemacht heute.
Auf jeden Fall. Hast du noch was? Wenn nicht, können wir ja zur Frage übergeben, wie dir der Film gefallen hat.
Ich bin durch mit meinem Zeug, ja.
Bist durch. Also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, über den Film nochmal zu sprechen. Mhm. Und jetzt bin ich aber erstmal sehr gespannt, wie du den Film fandest.
So. Also.
Oder willst du anfangen oder soll ich anfangen? Will anfangen?
Also ich kann anfangen, ja.
Okay.
Also, ich fand den so mittelmäßig, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Und da kam ich jetzt darauf zurück, was ich vorhin mal gemeint habe, mit der Inszenierung von Kenneth Branagh, weil das ist alles so theatralisch gespielt, so over the top und irgendwie manchmal gar nicht so nachvollziehbar. Ich finde, das ist alles so ein bisschen wie fürs Theater gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Mit
ja.
so ganz vielen großen Gesten, ganz, ganz krassen Gesichtsausdrücken, dann schreien die sich ganz oft auch noch gegenseitig an und ja.
Aber es wirkt dadurch eben künstlich und nicht sehr nahbar.
Genau. Und
ja, das habe ich
das
auch
ist auch so ein bisschen das Problem, was Mary Shelleys Frankenstein von Kenneth Branagh hat. Das ist eigentlich eine total gute Geschichte, die aber durch diese Theatralik einfach so hochgeblasen wurde. Und was er auch noch macht, auch in Thor, sind diese Dutch Angles, also ständig diese schrägen Einstellungen. Und das hat mich irgendwann so genervt. Und ja, irgendwie, der hat ein paar nette Szenen gehabt und ich mochte auch die Geschichte um Thor, aber irgendwie hat der bei mir nicht so richtig gezündet. Und aus ähnlichen Gründen wie damals, wobei ich ihn damals noch schlimmer fand. Mittlerweile bin ich jetzt im Mittelfeld angekommen, aber ist auf jeden Fall nicht mein liebster Marvel und auch definitiv nicht mein liebster Thor-Film. Das ist nämlich Ragnarok.
Mhm. Und deine Sternebewertung?
2,5 ungefähr.
Okay, dann sind wir genau, das ist ein super Konsens. Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich ihn geschaut habe, bin ich zwischendurch eingeschlafen. Mein Mann hat mich geweckt und gesagt, du kannst doch jetzt nicht schlafen, du brauchst den Film für deinen Podcast, jetzt guck doch weiter.
Ich muss auch kämpfen, also, muss ich echt sagen.
Ich habe es nicht geschafft, ich bin eingeschlafen, so zack. Aber ich habe es irgendwie geschafft, dass ich trotzdem alles so mitbekommen habe, so einigermaßen. Ja, also was, wo fange ich denn da an? Ich fange erstmal an, so wie immer. Ich fange erstmal mit dem an, was mir gut gefallen hat. Dann komme ich zu dem Teil, der mir nicht so gut gefallen hat. Was hat mir gut gefallen? Also gut gefallen hat mir erstmal dieser tolle Kontrast mit diesen witzigen, humorvollen Szenen, ne? Dass er in der Menschenwelt nicht klarkommt, so wie dann diese Szene mit diesem Oberkörper oder dass er diese Tasse in dem Diner zerdeppert, so, dass diese zwei Welten also aufeinander clashen. Schön finde ich auch dieses Werden, diese sehr überhebliche Figur, mit der man sich nicht so identifizieren kann, halt zu einem gefühlvollen Tor quasi wird. Ne? Dieses Motiv, dass er mehr Gefühl bekommt.
Das ist vom Zero-to-Hero-Ding, dass er so nach und nach wächst und größer wird, ja.
Genau. Das mochte ich sehr gerne an dem Film. Ja, okay. Und ich finde auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden eigentlich auch ganz schön, wie die sich so annähern so und auch so kennenlernen so ein bisschen und dass er durch sie auch mehr Menschlichkeit bekommt und mehr Gefühl einfach. Das fand ich auch wirklich schön. Das hat mir jetzt das hat mir jetzt alles sehr gut gefallen. Jetzt komme ich zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und was hat mir nicht so gut gefallen? Der CGI-Look ist sehr anstrengend, das hat mir schon gesagt. Es wird alles sehr plastisch, sehr überpoliert. Das Einzige, was mir gut gefallen hat, ist diese Regenbogenbrücke, wie gesagt, einfach weil die so mit diesen Farben, wenn die auch so kaputt geht, das passt sehr gut einfach. Aber dieser ganze CGI-Look von Asgard ist so anstrengend einfach irgendwie. Dann waren wir schon an dem Punkt, dass durch dieses viele Theatralische wirkt es oft künstlich. Die Figuren sind nicht sehr nahbar. Also man guckt sich irgendwie was an, mit dem man sich teilweise nicht so richtig identifizieren kann einfach. Auch der Thor ist in dem Teil, wie wir schon gesagt haben, ein ganz anderer Thor, sehr unnahbar, sehr unsympathisch. Einfach den größte Teil, der ist ja nur der letzte Teil, wo er eben sehr menschlich wird und auch versteht. Ne? Und für den Großteil ist er halt wirklich sehr unnahbar und sehr
Bisschen arschig.
Ja, und zusammen mit dem, wie du schon gesagt hast, mit diesem Theatralischen, dass es halt nicht sehr zugänglich wirkt, einfach kriegt es alles ein sehr, sehr zähes, ermüdendes Gesamtbild, weswegen ich auch eingeschlafen bin. Ja, also das war das. Und dadurch wird die Story halt auch einfach wirklich zäh und auch unnahbar. Einfach, man kommt nicht richtig rein, es ist sehr schwierig. Die Sachen, wo man halt wirklich in der Story drin ist, wo man sagt, ja, jetzt bin ich dabei, sind halt wirklich diese Sachen, wo dieser Clash passiert zwischen Gott und menschlicher Welt, die sehr humorvoll geschrieben sind. Das lockert es wieder auf und macht es wirklich spannend. Aber durch diese ganze Kombi, die wir schon genannt haben, wirkt es halt sehr zäh und unnahbar einfach so.
Auch ein schlechtes Pacing irgendwie so, ne? Also der läuft nicht gut durch, sagen wir es mal so.
Richtig, also wirklich, Ja, wie gesagt, ich bin eingeschlafen zwischendurch. Ich bin bei derselben Bewertung gelandet wie du, also 2,5. Und ich finde es schön, dass wir einen Konsens haben. 2,5 von 5 Sternen, ja, ein Konsens.
Hast du den dritten eigentlich auch gesehen?
Ich habe so einige Teile tatsächlich von Thor gesehen, aber es ist ein bisschen versprengt und ist auch schon etwas länger her einfach.
Also da, wo er gegen Hulk auf so einem anderen Planeten kämpft?
Ich glaube, dass ich das gesehen habe. Ich weiß auch, dass er sich ganz schön wandelt, irgendwann zu so einem Typen mit Plauze und allem. Ich weiß das. Weil ich die Teile auch gesehen habe. Mhm. Aber ich habe die, wie gesagt, alle nur einmal gesehen und ich müsste das alles nochmal im Kopf ordnen, weil ich mit dem Marvel-Universum tatsächlich nicht so viel zu tun habe. Also,
aber der dritte ist richtig lustig. Also falls du den vielleicht doch nicht gesehen hast, guck dir den bitte an, der ist tatsächlich hilarious.
Also ich muss da sehr viel nachholen, das weiß ich. Auch gerade Superhelden, da habe ich auch sehr viel nachzuholen. Bereich Superhelden ist eine Figur, die ich durchweg sehr gerne mag und auch die Filme alle gesehen habe, obwohl die nicht alle gut waren. Ich mag zum Beispiel Hellboy sehr gerne.
Finde ich auch gut.
Aber Hellboy ist auch eher so ein Anti-Held eigentlich. Ne?
Blade können aber wir mal machen. Aber
irgendwie auch nicht. Das können wir auch auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und Hellboy können wir auch nochmal machen. Da habe ich auch, der ist auch vor kurzem übrigens ganz still und heimlich
der vierte Teil einen Film. The Crooked Man, ne?
The Crooked Man, den habe ich gesehen übrigens.
Habe ich auch gesehen.
Der hat auch so seine Momente, wo er sich so zieht, ne? Aber er hat auch viele gute Sachen mit drin, die Spaß gemacht haben. Auch gerade die Opening-Szene mit der Spinne ist nicht so gut gelungen,
weil er zu viel CGI gute Grundidee gehabt, aber leider zu wenig Geld.
Ja, aber ich muss sagen, doch einige Szenen, so auch gerade wenn die in dieser Kirche sind, sind schon gute handgemachte Stellen mit dabei einfach. Aber der ist ein bisschen unterm Radar geflogen, ne? Also so ein bisschen, zumindest bei uns jetzt hier.
Watchmen ist auch ein sehr guter Superheldenfilm, aber der ist auch sehr speziell.
Ach, Watchmen habe ich auch gesehen, siehst du? Also ich mag immer sowas. Ja, Watchmen habe ich auch gesehen, den mag ich auch sehr gerne. Ne? Also alles, was so ein bisschen in düstere Ecke so ein bisschen reingeht, ist bei mir eher so das. Ne, da bin ich dann eher empfänglich dafür. Deswegen Watchmen und Hellboy kommt noch vor Watchmen, aber mag ich auch sehr gerne. Und ich weiß, ich habe da sehr viel nachzuholen. Ich weiß, es gibt auch sehr, sehr gute Filme aus der Marvel-Reihe. Ja. Die ich unbedingt noch nachholen muss. Deswegen, ich habe noch einiges zu tun, aber schön, dass wir einer Meinung sind bei dem Torteil.
Sehr gut.
Jo.
War eine gute Folge, würde ich sagen.
Sehr, hat mir. Ja, was für Geräusch das jetzt sein sollte. Yes. Hat mir auf jeden Fall. Oh, meine Stimme ist auch schon weg. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war schön, dass wir den besprochen haben. Und ich finde es sehr cool, dass wir da einen Konsens haben. Und wir haben diese Tor-Varianten sehr viel Spaß gemacht.
Ja, so. Die haben auch Spaß gemacht, nochmal zu recherchieren. Das ist einfach sehr, sehr lustig gewesen. Und ich glaube, ich werde mal in diese Froschtor-Dinger reingucken, weil die sind wirklich total abgefahren, weil es ist nicht nur lustig und lächerlich, sondern die sind, glaube ich, richtig hart und teilweise auch ernst. Und irgendwie möchte ich das in diesem Kontrast gerne sehen.
Auf jeden Fall lohnt sich, ne? Also, sehr cool, was es da so gibt. Und ja, es hat uns großen Spaß gemacht und wenn euch unsere Folge genauso viel Spaß gemacht hat, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. So können auch mehr Menschen unseren Podcast entdecken und wir haben die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Vielen Dank für eure Unterstützung und ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage filmtieftauchen.de gerne mal vorbeischauen.
Ja, und zeigt den euren Freunden, euren Familien, euren Kindern, euren Arbeitskollegen und sonstigen Leuten, die ihr im Bus morgens trefft.
Genau, da werden wir uns ja freuen. Vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, dann schwingen wir den Hammer zur nächsten Folge und das wird wieder eine Q&A-Folge werden.
Bin ich ja gespannt.
Ah, ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, meine zu wissen, dass es dann um Horrorfilme geht, die uns in der Kindheit traumatisiert haben.
Da bin ich auch mal gespannt drauf. Da gibt es ein paar.
Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, es war eine coole Hammer-Time und wir hören uns in der nächsten Episode. Yes.
Bis dann. Tschüss.
Reingehauen.